Jesus Christus, Sohn Gottes, damals bist du als Mensch in diese Welt gekommen. Eines Tages wirst du wiederkommen als Herrscher in Herrlichkeit. Aber heute kommst du zu uns durch dein Wort und willst zu uns reden. Hilf uns, dass wir unsere Tür für dich öffnen und segne an uns dein Wort. Der Predigttext für diesen Gottesdienst am 2. Advent steht in der Offenbarung des Johannes im 22. Kapitel, die Verse 12 bis 17. Siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir, einem jeden zu geben, wie sein Werk ist. Ich bin das A und das O, der Erste und der Letzte, der Anfang und das Ende. Selig sind, die ihre Kleider waschen, dass sie Zugang haben zum Baum des Lebens und zu den Toren hineingehen in die Stadt. Draußen sind die Hunde und die Zauberer und die Hurer und die Mörder und die Götzendiener und alle, die die Lüge liebhaben und tun. Ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, euch dies zu bezeugen für die Gemeinden. Ich bin die Wurzel und das Geschlecht Davids, der helle Morgenstern. Und der Geist und die Braut sprechen, komm. Und wer es hört, der spreche, komm. Und wen dürstet, der komme, wer da will und nehme das Wasser des Lebens umsonst. Liebe Gemeinde, liebe Mitarbeiter unserer Gemeinde, die ja heute besonders eingeladen und thematisiert sind. Ein schöner Predigttext für den Dank- und Segensgottesdienst. Siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir, einem jeden zu geben, wie sein Werk ist. Naja, ganz genau passt es eigentlich nicht. Es gibt nur einen kleinen Kalender, das ist etwas lächerlich, um es als Lohn zu bezeichnen für die Arbeit vieler Gemeindeglieder, die sich sehr engagiert haben, auch jetzt in schweren Zeiten, unter großen Einschränkungen und zusätzlichen Herausforderungen, Gemeindearbeit mitzumachen. Außerdem ist es kein Lohn, weil wir heute das nicht namentlich zugewiesen haben, sondern gesagt haben, jeder, der im Gottesdienst ist, bekommt das Geschenk oder das kleine Gift, heißt das heutzutage, mit, weil ja wahrscheinlich jeder irgendwie auch in der Gemeinde an irgendeiner Stelle und manche sogar an vielen Stellen mitgewirkt haben. Wenn es ein Lohn wäre, müsste es außerdem verschieden ausfallen. Wir müssten das unterschiedlich abstufen nach Stundeneinsatz oder nach Erfolg der Arbeit. Aber wir als Büro oder als Kirchenvorstand wären ja überhaupt gar nicht in der Lage, so wie es hier steht, einem jeden zu geben, wie sein Werk ist. Wir wüssten ja gar nicht so genau, wer hat ganz viel Zeit investiert für das. Also bei manchen wissen wir es, aber wir können es nicht so abschätzen und taxieren. Wer sehr viel Zeit investiert hat für seine Mitarbeiter in der Gemeinde und wer vielleicht relativ wenig Zeit eingesetzt hat, aber es ist ein viel höherer Prozentsatz seiner Freizeit, weil er beruflich so engagiert ist und familiär, dass die wenigen Stunden einen viel höheren Anteil der geopferten Freizeit bedeuten. Wir wissen nicht, wer mitgearbeitet hat, weil er sich dazu verpflichtet fühlt, weil er meint, es wird ja gebraucht, wer soll es denn sonst machen? Oder wer es von ganzem Herzen gemacht hat? Und was ist höher einzuschätzen? Wenn es jemand aus Liebe macht oder wenn es jemand macht, weil er sagt, Lust habe ich eigentlich keine, es liegt mir auch nicht, aber irgendjemand muss es ja machen. Wir können nicht einschätzen, wem seine Arbeit gelungen ist und wer vielleicht sehr viel gemacht hat, aber es hat am Ende überhaupt nichts gefruchtet. Wir wissen nicht, wer gern mehr gemacht hätte, aber es ging nicht, weil zum Beispiel dieser Arbeitszweig gerade in diesem Jahr völlig stillgelegt war. Wer einen kleinen Dienst hat, aber den seit Jahren regelmäßig und treu verrichtet, oder wer gar nicht als Mitarbeiter registriert ist, aber an irgendeiner Stelle sagt, hier werde ich gebraucht und sich dann einbringt, ohne die Stunden zu zählen und mitmacht und auf der Matte steht und viel Kraft und Zeit investiert für eine bestimmte Sache, die ihm gerade wichtig geworden ist. Wir können das überhaupt nicht miteinander austarieren, aber Gott weiß alles und er sieht alles und er lohnt alles. Ich bin das A und O, der Erste und der Letzte, der Anfang und das Ende. Siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir, einem jeden zu geben, wie sein Werk ist. Allerdings spricht Jesus hier nicht von dem Lohn für die Werke, also für Taten, Arbeiten, erledigte Aufgaben, sondern er sagt, ich komme, einem jeden zu geben, wie sein Werk ist. In der Einzahl, das Werk. Also es geht nicht um die Summe oder die Menge aller kleinen und großen Taten und Einsätze und Stunden und Aufgaben, die Jesus belohnt, sondern es geht um das Werk eines Menschen. Also was sein Leben als Ganzes ist und was sein Leben als Ganzes bewirkt. Die Frage ist also nicht, welche Anzahl von guten Werken kann jemand vorweisen und wie viele Stunden hat er sich für die Gemeinde engagiert, sondern es geht um die Frage, was macht dein Leben aus? Was macht dein Leben mit deiner Umwelt? Was macht dein Leben mit den Menschen um dich herum? Und was ist dein ganzes Leben in den Augen Gottes? Worauf kommt es denn dann an, wenn nicht auf Engagement, auf Fleiß, auf gute Taten, auf intensive und langjährige Mitwirkung? Ganz andere Dinge stellt Jesus hier in den Vordergrund. Selig sind, die ihre Kleider waschen, dass sie Zugang haben zum Baum des Lebens und zu den Toren hineingehen in die Stadt. Es kommt in erster Linie an auf saubere Kleidung, natürlich im Bilde gesprochen. Es kommt darauf an, dass nicht der Schmutz der Sünde an uns hängt. Was damit gemeint ist, wird hier aufgezählt. Draußen sind die Hunde und die Zauberer und die Hurer und die Mörder und die Götzendiener und alle, die die Lüge lieben und tun. Die ganze Bandbreite der Sünde wird hier zwar nicht einzeln aufgezählt, aber umfasst, indem das Spektrum geht von richtiger, schwerer Kriminalität, von Mord bis hin zu den kleinen, angeblich kleinen Sünden des Alltags, nämlich Lüge. Dass man nicht ganz ehrlich antwortet, dass man zwar etwas sagt, was nicht direkt gelogen ist, aber was bewusst anders klingen soll, als es wirklich ist, als die Sache wirklich ist. Dass man anders wirken möchte, als man wirklich sich selber sieht. Das Alltägliche. Und dazwischen wird noch erwähnt, Götzendienst, also der Verstoß gegen das erste Gebot, und Ehebruch, Prostitution, alles, was auf Unreinheit auf sexuellem Gebiet umfasst, was im Griechischen mit dem Wort Porneia zusammengefasst wird. Und es wird gesagt, die Hunde, damit sind nicht unsere Hausfreunde gemeint, die hier beleidigt werden sollen oder dass ausgesagt wird, dass die nicht in den Himmel kommen, sondern es sind hier die Hunde gemeint, wie sie der Orient zur Zeit des Neuen Testamentes kennt, nämlich Straßenhunde. Wer schon mal in Südostasien oder in Südamerika war, der weiß, was man sich darunter vorstellen muss. Das sind Viecher, die aufdringliche Viecher, die überall sind, wo sie was zu fressen vermuten, die in jedem stinkenden Dreckhaufen wühlen, um ihre Bedürfnisse zu stillen. Und damit ist gemeint, die Hunde, also Menschen, die nach jeder Sünde greifen, gieren, um ihre Bedürfnisse, ihren Wunsch nach Glück zu stillen, ohne zu fragen, was ist das für Dreck, womit kannst du dich hier infizieren, was ist die Folge daraus? Selig sind, die ihre Kleider waschen. Hier steht waschen, nicht gewaschen haben. Es geht nicht um Unterscheidung zwischen Guten und Bösen. Die haben ihre Kleider gewaschen, das sind die Frommen, und die haben sie nicht gewaschen, das sind die Hunde. Sondern es wird unterschieden zwischen denen, die ihre Kleider immer wieder von Neuem waschen, und denen, die das nicht für nötig halten. Eine meiner Töchter hat mal im Kindergartenalter gesagt, als ich vor dem Essen aufgefordert wurde, die Hände zu waschen, ich hatte mal eine Hand, die war gewaschen. Und später haben wir der anderen unserer Töchter an die Zimmertür eine Karte geklebt. Gestern war hier aufgeräumt. Schade, dass du es verpasst hast. In beiden Sprüchen kommt zum Ausdruck, es nützt nichts, sich irgendwann mal gewaschen zu haben oder mal eine Hand gehabt zu haben, die gewaschen war. Es nützt nicht, irgendwann mal sein Zimmer aufgeräumt zu haben. Sondern was nützt, ist regelmäßig aufzuräumen. Was nützt, ist sich täglich mehrmals die Hände zu waschen. Und wer es seit seiner Erziehung im Kindergarten vergessen hatte, der wurde in den letzten zwei Jahren reichlich daran erinnert. Es nützt nichts, wenn man früher mal seine Sünden bekannt und Buße getan hat. Aber es nützt, täglich Buße zu tun, regelmäßig zu beichten und immer wieder seine Kleider zum Waschen zu bringen. Und das, die gewaschenen Kleider, ist das Zertifikat zum Eintritt in das himmlische Jerusalem. Es ist das Zertifikat, um vom Baum des ewigen Lebens zu essen. Und ich merke immer wieder, dass uns die Hygienevorschriften an biblische Sachverhalte erinnern. Es kann eben nicht jeder einfach, also wir sind nicht so streng hier in der Kirche, wie es im Himmel mal sein wird. Es wird keiner reinkommen, der nicht angemeldet ist. Und es wird keiner reinkommen, der das Zertifikat nicht vorweisen kann. Nehmt nicht der Impfung oder des Corona-Tests, sondern der gewaschenen Kleider, dass er gewaschen ist von Sünde in seinem Leben. Und da zählt es auch nichts zu sagen, ich hatte mal Kleider, die waren gewaschen, sondern es zählt, ob man jetzt gewaschene, und zwar frisch gewaschene Kleider anhat. Also was Gott bei uns sucht und belohnt, ist nicht die Menge unserer Einsatzstunden, sondern die Buße, dass wir unsere Kleider waschen. Das Zweite, was Gott bei uns sucht und belohnen möchte, ist Sehnsucht und Warten auf Jesus. Ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, euch dies zu bezeugen für die Gemeinden. Ich bin die Wurzel und das Geschlecht Davids, der helle Morgenstern. Und der Geist und die Braut sprechen, komm. Und wer es hört, der spreche, komm. Liebe Gemeinde, die Adventszeit erinnert uns an etwas, was eigentlich das ganze Jahr prägen sollte. Nämlich, dass wir warten auf Jesus, auf ihn. Und dass wir beten, komm, komm Herr Jesus, komm bald. Die Gemeinde wird hier als eine Braut beschrieben. Und eine Braut ist jemand, der wartet auf die Hochzeit und auf die Vereinigung mit dem Geliebten. Wir verwenden das Wort, den Begriff Braut, ja im Alltag eigentlich nicht mehr, nur noch im Zusammenhang mit dem Brautkleid und den Hochzeitsfotos. Ansonsten kommt das im Alltag nicht mehr vor. Ein Mensch, der noch nicht verheiratet ist, bezeichnet sich nicht als Braut und wird auch von anderen nicht als Braut oder eben als Bräutigam bezeichnet, weil das ja auch nicht mehr zutrifft oder fast nirgendwo mehr zutrifft, dass Mann und Frau auf den Tag der Vereinigung warten. Sie haben sich schon körperlich, sozial und geistlich vereinigt und planen eben bloß noch das große Fest oder planen es eben auch nicht. Eine Braut und ein Bräutigam, das war die ursprüngliche Bedeutung und wie es früher verwendet wurde, sind Leute, die warten auf den Tag, an dem sie dann zusammen sein werden und die warten auf diesen einen Menschen, mit dem sie schon versprochen sind, aber mit dem sie noch nicht vereint sind. Für uns als Gemeinde ist Jesus dieser eine, auf den wir warten, nach dem wir uns sehnen, auf den wir zuleben. Und er ist der, der das Ein und Alles ist für diese Welt und für uns. Viermal wird das in verschiedenen Formulierungen unterstrichen, dass Jesus das Ein und Alles ist, dass er diese ganze Weltgeschichte, den Sinn dieser Welt, den Lauf dieser Welt umfasst. Er ist das A und das O, also Alpha und Omega, die erste und letzte Buchstabe des griechischen Alphabets. Dann steht nochmal, er ist der Erste und der Letzte. Er war vor allen da und wird am Ende da sein. Und dann wird nochmal gesagt, er ist der Anfang und das Ende. Er ist nicht nur der Erste, sondern in ihm ist auch der Anfang, der Grundstein dieser Welt gelegt. Und dann heißt es nochmal, er ist die Wurzel und der Nachkomme Davids. Da wird nochmal gesagt, dass auch die Verheißungen des Volkes Israel, die Heilsverheißungen, auf ihm beruhen. Er ist die Wurzel, aus dem die Familie Davids entstanden ist und er ist der Nachkomme, auf den diese ganze Familien- und Dynastiegeschichte Davids zugeht, um dessen Willen sie überhaupt entstanden ist. Und er ist der helle Morgenstern. Der Morgenstern ist ja meistens die Venus, jedenfalls ein Planet, der früh am Himmel steht, wenn die Sonne noch nicht aufgegangen ist. Alle anderen Sterne überstrahlt, beziehungsweise zu sehen ist, wenn die anderen schon nicht mehr zu sehen sind. Und er kündigt an, jetzt beginnt gleich der Tag, jetzt geht gleich die Sonne auf, jetzt wird es endlich hell. Jesus ist der helle Morgenstern, er kündigt den neuen Tag an, er verheißt die Zukunft, das Reich Gottes. Wir warten auf Jesus, wir warten auf den Tag, an dem er kommt, wir warten auf die Zukunft, in der es Licht in dieser Welt wird. Wir warten nicht auf das Christkind, das ist Geschichte, sondern wir warten auf den kommenden Herrn, der der Anfang und das Ende dieser Welt ist und der sich selbst so auf uns freut, wie sich der Bräutigam auf die Braut freut. Und der uns viel mehr liebt, als je ein junger Mann seine Auserwählte lieben konnte oder könnte. Eine Braut hat manches zu tun. Sie hat ihren Job, sie hat ihren Haushalt, sie hat Stress mit der Hochzeitsvorbereitung. Das ist heute alles noch viel schlimmer als früher, weil die Hochzeiten viel perfekter sein müssen, als sie früher waren. Keine Ahnung, warum das so ist. Die Braut hat viel um die Ohren und sie kann nicht den ganzen Tag bloß sitzen und sich freuen auf ihren Bräutigam. Aber alles, was sie tut, ist von dieser Vorfreude überstrahlt. Von der Aufregung, von der, vielleicht auch von dem Ausmalen der Zukunft und von der Liebe, mit der sie auf den Tag der Vereinigung und auf den Beginn der gemeinsamen Zukunft wartet. Liebe Gemeinde, was Gott bei uns sucht, ist Buße. Was Gott bei uns sucht, ist Sehnsucht und Warten auf Jesus. Und das Dritte, was Gott bei uns sucht, ist, dass wir die Einladung weitergeben. In Vers 17 kommt dreimal das Wort kommen vor. Zweimal wird es so gesagt, dass wir Jesus bitten, anflehen, dass er endlich kommt. Und der Geist und die Braut sprechen, komm. Und wer es hört, der spreche, komm. So steht es auch am Ende der Offenbarung noch einmal. Es spricht, der dies bezeugt, ja, ich komme bald, Amen, komm, ja, komm, Herr Jesus. Das ist der vorletzte Vers der Offenbarung, bevor sie mit dem Segensgruß abschließt. Das dritte Mal, wo das Wort kommen in diesem Vers vorkommt, kriegt es plötzlich eine andere Richtung, einen anderen Dreh. Und der Geist und die Braut sprechen, komm, und wer es hört, der spreche, komm, und wen dürstet, der komme, wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Jetzt bedeutet dieser Ruf des Kommens plötzlich nicht nur ein Ruf an Jesus, sondern auch ein Ruf an alle, die noch nichts davon wissen oder die sich noch nicht entschlossen haben, zu kommen, zu Jesus zu kommen und den Durst, ihren Lebensdurst mit dem Wasser des Lebens zu stillen. Dieses Wasser, was eben den Durst nach Leben stillt, aber was auch ewiges Leben schenkt, deswegen Wasser des Lebens, das uns das ewige Leben verleiht. Ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, der euch dies zu bezeugen für die Gemeinden. Mit Engel ist hier nicht ein himmlisches Wesen gemeint, sondern der Verfasser der Offenbarung. Er ist der Engel, der den Gemeinden die Botschaft von Jesus weitergibt. Das Wort Engel bedeutet ja nichts weiter als Bote auf Deutsch. Johannes, der die Offenbarung geschrieben hat, war der Engel für die Gemeinden damals. Ich bin der Engel für euch, wenn ich jetzt hier auf der Kanzel stehe und euch diese Botschaft weitergebe. Das hat nichts mit meinen moralischen Qualitäten zu tun, sondern ist nur der Ausdruck meines Auftrags, diese Botschaft weiterzugeben. Und ihr seid die Engel, wenn ihr mit anderen eure Hoffnung, eure Erwartung auf Jesus und diese Liebe teilt, die er euch schenkt und die euer Leben hell macht. Wir sind gesandt als die Engel Gottes in diese Welt. Liebe Gemeinde, es ist ein schönes und gutes Werk für jeden Mitarbeiter. Es ist ein schönes und gutes Werk für jeden Christen. Es ist eine schöne und gute Aufgabe für die Adventszeit und es ist eine schöne und gute Aufgabe für das ganze Kirchenjahr und das ganze Leben. Wenn wir immer wieder unsere Kleider waschen, wenn wir voll Sehnsucht auf unseren Herrn warten und wenn wir zum Engel Gottes für andere werden. Wohl denen, die Gottes Wort hören und tun.